Professor Dr. Volpers, Verfasser der gleichnamigen Studie. Noch nicht Hartz IV und Volpers IV, das gibt es ja noch nicht, aber es entwickelt sich ja dahin, dass Volpers von allen immer gerne zitiert wird und jeder benutzt ihre Forschung als Baukasten für seine eigene Argumentation, um das dann eventuell zu untermauern oder aber auch den Gegner auszuschießen. Heute habe ich immer wieder gehört, Sie empfehlen einen Systemwechsel vom bisherigen Bürgerfunk, der partizipatorisch angelegt war, hin zu einem publizistischen Gegengewicht. Die Frage ist nur, was soll das in Nordrhein-Westfalen werden, wo wir doch denn da schon den Lokalfunk haben? Das würde ja bedeuten, man würde in unmittelbarer Konkurrenz zum Lokalfunk treten.
Ich halte das NRW-Modell, was die Implementierung des Bürgerfunks in ein kommerzielles Umfeld bedingt, für eine vergleichsweise unglückliche Konstruktion. Und ich plädiere dafür, im Zuge der Digitalisierung, der Frequenzerweiterung, darüber nachzudenken, ob das als dauerhaftes Modell so sinnvoll ist. Wenn man den Bürgerfunk davon befreien würde, dass er in diesem Umfeld ist, könnte er stärker, als er das in NRW im Moment tut, eigene Strukturen, eigenes Profil, eigene Programme entwickeln. Das wäre im Grunde genommen eine Perspektive, die ich für die Diskussion und auch für eine Novelle des Mediengesetzes empfehlen würde, dass man die jetzige Situation als einen Übergang ansieht, dass man aber mittelfristig, wenn die technischen Möglichkeiten das zulassen, über ein völlig anderes Modell nachdenkt.
Würde der Bürgerfunk dann nicht dadurch ins Aus geraten, indem wir in der Unendlichkeit der vielen Angebote verschwindet und dann eben nicht mehr in der massenattraktiven Umgebung ist?
Ja, aber diese massenattraktive Umgebung erdrückt ja auch den Bürgerfunk. Es gibt ja durchaus etliche Länder, wo der Bürgerfunk eben nicht so implementiert ist und wo es auch funktioniert. Man kann das nicht einerseits beklagen, dass man im Grunde genommen in diesem Umfeld ist und permanent Druck von Seiten der Chefredakteure und von Seiten des Lokalfunks bekommt und gleichzeitig sagen, wir wollen aber ganz gerne da bleiben. Dann muss man natürlich akzeptieren, dass man die Affirmation, die Angleichung, die man dann betreibt, auch irgendwann mal vorgeworfen kriegt und dass man sich selbst überflüssig macht.
Also ich habe die Diskussion anders erlebt und die Probleme. Gerade dass relativ viele Zuhörer vom Lokalfunk übernommen werden, die möglicherweise auch nicht die Glaubensrichtung haben, die der Bürgerfunker selber vertritt, sind ja also gerade die große Chance, eben auch Andersgläubige zu erreichen mit seiner eigenen Botschaft und dort was zu bewegen. Also als nur sich im eigenen Saft zu bewegen.
Ja, also ich würde diesen Daten so schlicht nicht trauen. Dieser Mitnahmeeffekt, der immer behauptet wird, der macht sicherlich für die eine oder andere Musiksendung zutreffen. Ob dieser Mitnahmeeffekt aber auch noch da ist, wenn ich dann ein hochwertiges, wortreiches Programmangebot platziere, das ist meines Wissens so differenziert, bisher durch die Reichweitendaten nicht ausgewiesen. Und das müsste man auch wirklich vom Fall zu Fall klären. Außerdem sollte der Bürgerfunk das nicht unterschätzen, was in der Zeitschiene überhaupt noch möglich ist, in der Bürgerfunk implementiert ist, ist ja vergleichsweise wenig. Und ich weiß aus anderen Ländern und aus anderen Erhebungen von Reichweiten, dass Bürgerradios durchaus eine Chance haben, ihre eigene Reichweite aufzubauen. Man sollte sich da nicht schwächer machen, als man ist. Man kann mit einem entsprechenden Programm durchaus sich eine eigene Zielgruppe aufbauen.
Sie argumentieren sehr stark in die Richtung, dass Sie sagen, wirklich Bürgerfunk raus aus dem Lokalfunk auf eigene Frequenz. Mit allen Konsequenzen, die dann da ist, nämlich dass man dann wirklich auch Konkurrenz steht zu allen anderen Einschaltangeboten und im Grunde genommen ja damit verliert.
Was heißt verliert? Also die Reichweite ist ja grundsätzlich nicht der einzige Maßstab.
Also wir haben in Köln zum Beispiel 25.000 Zuhörer, die wir von Radio Köln übernehmen. Die schalten nicht alle auf einmal ab, so wie Herr Kemper behauptet, dass 99% der Radiohörer abschalten. Da hätte uns Radio Köln schon längst auf eine ungünstige Sendezeit verlagert. Die Diskussion wurde gerade in der Veranstaltergemeinschaft geführt und man ist bei 19 Uhr geblieben.
Ja, Sie argumentieren jetzt immer noch in diesem Modell, aber die Diskussion, wie kann man sich als Bürgerfunk in diesem Modell profilieren, bewegt sich seitdem es dieses Modell gibt im Kreise. Im Wesentlichen ist der Wind, der dem Bürgerfunk jetzt ganz konkret entgegenweht, auch durch die neuen politischen Verhältnisse im Lande, der hängt ja auch damit zusammen, dass sie im Kontext dieses kommerziellen Angebotes ungeliebte Kinder sind. Dann soll man das doch endlich mal offen sagen und soll, wenn man den Bürgerfunk generell noch behalten will, über Alternativen nachdenken, die ja nicht undenkbar sind. Wir machen immer den Fehler, dass wir von dem Status quo ausgehen und von dem Status quo aus versuchen, etwas zu entwickeln. Wenn man aber mal einen reinen Tisch hat und sozusagen völlig neu anfangen kann zu denken, wie könnte man in NRW Bürgerfunk machen, dann ist die Lösung, die jetzt existiert, in meinen Augen nicht der einzig gangbare Weg.
Rausbrechen des Bürgerfunks würde aber auch bedeuten, dass das Modell, das Zwei-Säulen-Modell, schlagartig zum außenpluralen Modell werden müsste. Das heißt, es müssten auch andere Anbieter zugelassen werden. Denn sonst würde ja die Vielfalt sich nicht mehr wieder von selbst herstellen können. Dann hätte man nämlich ein Monopolradio, der Verleger.
Ja gut, aber ein weiteres Problem, was doch im Moment zumindest implizit damit verbunden ist, ist doch die Frage, ob der Bürgerfunk sich wirklich als Vielfaltsreserve erwiesen hat. Und da ist meine These, dass er das an etlichen Standorten genau nicht macht. Er hat, wenn das seine Aufgabe gewesen wäre, dann hätte man diese Funktion stärken müssen. Und genau an etlichen Standorten von den 46 ist der Bürgerfunk erwiesenermaßen keine Vielfaltsreserve, sondern er verengt ja in seinem Angebot derartig stark, dass man nicht als eine Vielfaltsreserve gegenüber dem Lokalfunk ihn ansehen kann.
Also ich weiß nicht, wie Sie die Vielfalt definieren. Das ist mir also in Ihrer Studie auch gerade aufgefallen, dass das so sich überhaupt nicht mit meinen Erfahrungen deckt. Ich komme jetzt aus dem Verwaltungsgebiet Köln, da erlebe ich es gerade andersrum, dass eben Menschen, die mit dem, was im Lokalsender und in den Zeitungen der gleichen Verleger geschrieben wird, eben nicht einverstanden sind und ein Stück Gegenöffentlichkeit herstellen durch den Bürgerfunk.
Köln ist in der Tat auch ein Beispiel, für das man das, was Sie sagen, durchaus unterschreiben kann. Aber wir haben es nun mal mit 46 Standorten zu tun und es gibt etliche Standorte, an denen wir eine thematisch-inhaltliche formale Verengung im Bürgerfunk haben. Und man kann natürlich sozusagen grundsätzlich nicht den Bürgerfunk in NRW beschreiben, sondern man muss standortspezifisch ab einem bestimmten Punkt argumentieren. Und genau das haben wir in der Studie gemacht und haben die einzelnen Standorte beschrieben und ihre sehr unterschiedlichen Angebotsformen. Und wenn man das macht, dann muss man eben doch zu dem Ergebnis kommen, dass an etlichen Standorten, nicht an allen, aber an etlichen Standorten die Vielfaltsreserve, die Publizität, all das, was sie für Köln für sich reklamieren, nicht gegeben ist. Und das ist eben die Frage, wie will man damit umgehen?
Bei Musik kann man das genauso diskutieren. Also wenn jemand seinen Schallplattenschrank öffnet und Musik seines Geschmacks über den Sender jagt, dann ist das zumindest eine Vielfaltsreserve gegenüber dem sonstigen formatierten Musikprogramm.
Natürlich, es geht auch ja nicht grundsätzlich gegen die Musik, aber wenn einer sozusagen in einem Standort, ich will ihn jetzt nicht nennen, grundsätzlich nur eine Musikfarbe über Jahre hinweg bedient und mit dieser Musikfarbe sozusagen 95% der Musikindustrie nicht erreicht, dann kann man hier nicht von Vielfaltsreserve sprechen.
Gut, das ist jetzt ein Negativbeispiel von, wie viel haben wir? 54, also 53 andere Standorte sind halt nicht so.
Naja, also wenn man sich das genauer anschaut, dann kommen schon etliche Standorte zusammen, wo die eine oder andere inhaltliche, ob es jetzt im Musikbereich oder im Wortbereich ist, inhaltliche Richtung sehr stark durchschlägt. Das muss jetzt nicht die Musikfarbe sein, das kann ein ganz bestimmter Verein sein. Was nutzt es sozusagen der Öffentlichkeit, wenn an einem Bürgerfunkstandort die Philatelisten, also die Briefmarkensammler, besonders häufig im Programm vertreten sind? Das ist doch im Grunde genommen nicht von so einer öffentlichen Relevanz, dass man sagen kann, hier wird eine Vielfaltsreserve geschaffen.
Haben Sie eigentlich im Kontext zu der Untersuchung zum Bürgerfunk auch mal den Lokalsender und dessen Programm in Augenschein genommen? Kann man dem denn überhaupt bescheinigen, dass er seinen Aufgaben gerecht wird?
In dieser Studie war das kein Thema, aber wir haben vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht über den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen und haben ihn exemplarisch an 4 Standorten untersucht, unter anderem auch Köln, und haben dort festgestellt, dass der Lokalfunk an einigen Standorten die Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat und die Aufgaben, die er eigentlich erfüllen soll, publizistisch nicht erfüllt. Insofern bin ich auch ein bisschen betrübt über die einseitige Rezeption von Ergebnissen von wissenschaftlichen Studien, denn genau diese Ergebnisse, dass der Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen in etlichen Punkten nicht gerade, ich sag mal, die Speerspitze lokalpolitischer Informationsgebung ist, die wurde seinerzeit deutlich dezenter im Grunde genommen in der öffentlichen Diskussion und auch im politischen Raum wahrgenommen.
Als das jetzt beim Bürgerfunk der Fall ist, wo man da diese Keule dann rausholt.
Das ist, ich finde das auch ein bisschen, also eine sehr einseitige Interpretation der Studienergebnisse, die vieles von dem, was im Moment im politischen Raum diskutiert, vielleicht auch angeschoben wird, eigentlich nicht hergibt.
Also nochmal zusammenfassend, Sie plädieren dafür, den Bürgerfunk aus dem System des Lokalfunks herauszunehmen und ihm eine eigene Frequenz oder was auch immer für Verbreitungswege zu geben, wo er sich selbst behaupten kann und muss.
Ich sag mal, das ist jetzt zunächst mal ein Denkansatz, vielleicht einer von mehreren Möglichkeiten, die man diskutieren müsste, die man ausloten müsste, wo man die Frequenzfrage natürlich klären müsste und so weiter. Aber ich bin der Meinung, dass es in diesem System dauerhaft immer die gleichen Probleme geben wird und das hat der Bürgerfunk eigentlich nicht verdient.
Also ich komme ja aus der Freien Radiobewegung, wir haben das ja alle schon durchexerziert. Also zum Beispiel, hier steht Aachen drauf, weil ich beide Gebiete bediene. Ich bin als Medienpädagoge für mehreren Radiowerkstätten tätig. Wir haben in Belgien eine Legalisierung der Freien Radios gehabt und dort gab es eben all das schon mal vorher, dass eben Bürger selbst funken konnten und im Grunde genommen sind die alle untergegangen, weil sie letztendlich auch versucht haben, natürlich durch bestimmte Musikfarbe den Massengeschmack zu bedienen, um möglichst viele Zuhörer zu binden und Inhalte wurden immer weniger. Selbst bei dem Friedenssender Radio Distel in Olpen war es so, dass die eigenen Leute ihr eigenes Programm nicht mehr hören konnten, weil es ihm zum Halse raushing und eben andersartige Hörer es gar nicht an diesen Sender rankamen, weil sie, ja, das war der friedensbewegte Sender und den schaltet man nicht ein. Ne? Wenn denn aber das Ganze in der Integration stattgefunden hätte, so wie beim Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen, wäre eine Überlebenschance eher gegeben. Deswegen bin ich sehr skeptisch in Bezug auf diese Herauslösung.
Gut, das muss jetzt die anstehende Diskussion zeigen, ob das ein Weg ist, den überhaupt außer mir jetzt jemand diskutiert.
Ich finde es ein Rückschritt, ne?
Ja, dann bin ich aber mal gespannt, welche anderen Argumente und welche anderen Entwicklungsperspektiven jetzt aufgezeigt werden. Einer, von dem ich gehört habe, wäre den Bürgerfunk zeitlich deutlich weiter nach hinten zu verschieben, also weit über die 20-Uhr-Grenze hinaus. Und ob eben damit gedient ist, ob es da noch einen Audience-Flow gibt, den Sie ja so gerne hätten, das wage ich nun ernsthaft zu bezweifeln.
Für bestimmte Sendungen des Special-Interest-Bereichs sicherlich ja, aber nicht in Bezug auf zum Beispiel eine Magazinsendung, die in Köln verbreitet wird von der Arbeitsgemeinschaft Bürgerfunk, wo im Grunde genommen Kurzbeiträge von allgemeinem Interesse untergebracht sind, eben auch für Jugendliche und Kinder Sachen sich befinden. Das ist natürlich dann tot, klar.
Gut, also wie gesagt, das ist der eine Weg. Die andere Frage ist, inwieweit man sich in die neuen Kommunikationstechnologien vielleicht einklinken will, inwieweit man stärker über Podcasting arbeiten will. Also wir sind im Moment natürlich sowieso in einer Zeit der medialen Umbrüche und man kann in meinen Augen an diesem klassischen alten Modell nicht einfach oder ich sag mal stur festhalten, sondern muss über Alternativen nachdenken.
Das gilt aber dann für alle drei Betreiber, Radio NRW, Lokalfunk und Bürgerfunk.
Das ist sicherlich eine Diskussion, die dann den kompletten Bereich erfassen wird, selbstverständlich.